Radio Ravnica Folge 308. Heute mit allem, was wir zu Spider-Man, dem Magic the Gathering Set, wissen und was ihr wissen müsst. Darüber hinaus noch einen kleinen Blick mal wieder auf Standard, denn es gab ein großes Turnier und vielleicht ein etwas zu starkes Deck. Zu guter Letzt natürlich Ask Us Anything, aber zuerst, hi Marc, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich habe eine extrem schöne Woche. Sehr gut. Bisher. Also es ist wirklich, also das sage ich ja selten, aber das ist extrem schön bisher. Es ist eine sehr, sehr schöne Woche. Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch.
Mir geht's auch gut. Yes. Bei mir ein bisschen privat ein bisschen was anderes, deswegen vielleicht merkt ihr das bei der Art und Weise, wie Radio Ravnica die Woche rauskommt. Ich habe diese Woche einen neuen Job angefangen. Das heißt, ein Job, auf den ich mega Bock habe. Ich darf mich jetzt zum ersten Mal als YouTube-Spezialist betiteln, ganz offiziell. Nice. Hab da eine neue Stelle angefangen, die genau diesen Titel eben hatte. Heißt aber auch, ne, neuer Job, man muss sich erstmal wieder einfinden, unsere Schedulings, wann wir aufnehmen, wann ich schneide und so weiter. Das ist alles gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase, aber die neuen Kollegen sind auch cool damit, dass ich das mache und dass ich das auch nebenberuflich mache dementsprechend. Dass Radio Ravnica kommt, wird kein Problem sein, nur wann kann sein, dass sich das so ein paar Stunden vielleicht verschiebt. Aber das kriegen wir schon hin.
Nur damit ein bisschen Rücksicht mit uns.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn privat mal was abgeht, dann...
Ja.
Können wir das ja auch mit euch teilen. Genau. Ansonsten, wie gesagt, wir haben ein paar fabelhafte Themen, aber bevor wir einsteigen, natürlich der Hinweis, dass wir diese Woche wieder gefuelt sind von Holy. Und es gibt tatsächlich, du hast es schon in deiner linken Hand, eine Kollaboration, die für Magic-Spieler interessant ist, denn einer von den stärksten Charakteren von Magic the Gathering ist jetzt auch auf einer Holy-Verpackung. Du hast SpongeBob, ja. ich hab Patrick Star. Was
sind zum Pulli?
Ich bin heute generell sehr lila angezogen, ja. Irgendwie. Sind neue Geschmacksrichtungen, die gedroppt sind, beziehungsweise SpongeBob kam ja wieder, das hatten wir ja schon mal. Und jetzt gibt's halt die neue Starfruit Hibiskus Eistee-Sorten, natürlich zu dem Pineapple Green Tea. Ist natürlich irgendwie immer sehr witzig, welche Wege so SpongeBob alles hat, aber das Allergeilste, finde ich, ist der Shaker, den es auch dazu gibt. Ich zeige ihn mal kurz in die Kamera. Ja. Es ist Patrick Stars dummes Gesicht auf einer pinken Flasche. Mhm. Was aber tatsächlich ziemlich cool ist, weil der Shaker, die haben ein bisschen was verändert in der Art und Weise, wie dieses Schüttelelement quasi an dem Deckel dran ist. Also Leute, die alten Shaker von Holy haben, sind immer so drei Elemente. Bei den Thermoshakern sind es teilweise vier Elemente, weil es nochmal dieses Shake-Ding muss am Deckel irgendwie befestigt werden. Und die haben es mittlerweile gelöst, das alles so ein bisschen zu vereinfachen. Und das macht es auf jeden Fall bei der Säuberung schon mal einfacher. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr die SpongeBob-Geschmacksrichtung oder irgendwas anderes von Holy, Icy, Energy, Hydration oder Milchshakes probieren wollt, schaut gerne vorbei bei weareholy.com/radioravnica und spart Geld. 10% mit dem Code Ravnica10. Unterstützt uns Radio Ravnica damit eben indirekt und ihr müsst quasi nichts extra zahlen, ihr spart sogar noch was und wir kriegen halt was, womit wir uns den Podcast finanzieren können. Das hilft wirklich eine Menge aus. Ja, und ich meine, das wird auf jeden Fall bei der nächsten Commander Night auf jeden Fall als meine Getränkeflasche dienen.
Absolutes Highlight. Ich musste ein bisschen lachen. Wir haben aktuell oben bei uns an der Universität, haben wir solche riesen Monitore, wo immer mal wieder so Werbung läuft für irgendwelche, naja, normalerweise für so Studien oder sonstigen Kram. Und seit dieser Woche läuft da einfach auch die ganze Zeit Holy-Werbung drauf.
Sehr cool.
Bei uns an der Universität musste ich ein bisschen lachen. War ich jetzt überlegen, ob ich den Code von Ravnica10 einfach nehme, ausdrucke und einfach an diese ganzen Monitore dran klebe und sag, wenn ihr auch schon Holy bestellt, dann doch mal in dieses günstig.
Ja, warum nicht? Warum nicht einen kleinen Podcast mitfinanzieren?
Yes.
Aber damit vorweg würde ich sagen, starten wir doch mal ins erste Thema. Und zwar alles, was du zu Spider-Man Cross Magic the Gathering wissen musst. Hauptsächlich reden wir hier über die Mechaniken. Wir sind jetzt gerade volle Kanne in der Preview-Season. Und wie verfolgst du es? Hast du schon Karten oder Themes, wo du sagst, okay, da hast du schon mal einen genaueren Blick drauf geworfen für eventuelle Decks, oder wie ist so generell dein Hype-Level gerade zu den neuen Karten?
Mein Hype-Level wird durch ein Meme ganz gut bespringt. There is no Spider-Man in Ba Sing Se. Also ich bin halt immer noch super hyped auf Avatar. Wir haben gestern im Stream ein paar neue Karten mal so durchgeguckt, generell mal so ein bisschen was eingefangen. Und es gibt eine Karte, die tatsächlich sehr wahrscheinlich Legacy-Play sehen wird, weil sie Combo-fähig ist. Aber generell muss ich sagen, das Set catcht mich fast, also nee, nicht fast, es catcht mich gar nicht. Ich finde diese Full Art Artworks seltsam. Die Karten selber sind alle so mittelmäßig bis schwach, weil es ist halt ein Universe Beyond Set. Die müssen sich halt nicht über irgendwelches Power Level verkaufen, sowas wie Dragon Storm of Tarkir oder EOE, sondern es geht ja viel um den Flavor. Und wie ich ja schon tausendmal gesagt habe, Flavor-wise kann ich nicht so viel mit Spider-Man anfangen. Ja. Und deswegen ist das bei mir so ein bisschen, ich mag das Zusatz-Set nicht. Ich mag diese Artworks, finde ich ganz wild. Es gibt zwei, drei coole Karten, aber ansonsten freue ich mich darüber, dass sie gesagt haben, was in den Avatar-Jumpstarts drin ist. Also es hat mich mehr gehypt als die ganzen Spoiler von Spider-Man.
Ja, total. Also ich habe auch wirklich mehr Bock auf Avatar, aber es gibt jetzt schon so ein paar Karten, wo ich so auch denke, also beziehungsweise grundsätzlich, glaube ich, mein Problem mit dem Set ist, also mit Spider-Man jetzt, dass so ein bisschen das eingekehrt ist, was ich schon am Anfang gesagt habe, dass es schon sehr New York Marvel im Artwork halt eben ist. Also ja,
es ist nicht so magicifiziert.
Es fügt sich nicht so authentisch ein und so Kartennamen wie Rent is Due oder Spider UK oder Spider India. Das sind halt so Real-Life-Referenzen, die es halt irgendwie schwierig machen für mich, das so zu abstrahieren, wie zum Beispiel Final Fantasy, wenn da irgendwie eine Stadt einen Namen hat, den ich Probleme habe auszusprechen, denke ich mir so, das kann auch auf Dominaria sein. Oder halt, das kann ich halt irgendwie verargumentieren. Aber wenn du dann auf zum Beispiel With Great Power halt die Skyline von New York irgendwie drin hast, dann ist es schon so ein bisschen sehr nah an der Realität und ich merke schon, dass es für mich so einen leichten Einfluss hat, so dass ich merke, okay, irgendwie fühlt sich das so an, als ob so zwei Sachen kombiniert worden sind, die nicht hätten kombiniert werden sollen, aber trotzdem gibt's ein paar coole Karten, die ich halt auch so ein bisschen auf den Blick habe, gerade weil viele der Spider-Man eben ja auch Human drin haben und Humans sind natürlich auch immer spannend eben für Pioneer und da gab's schon so ein paar Sachen, wo ich dachte, okay, das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, mal ein bisschen austesten. Genau, aber wir gehen mal in die Mechaniken rein. Ein paar davon hatten wir schon vorher bekommen. Wir hatten ja schon die Starterdecks, gab's auf der Gamescom unter anderem, darüber haben wir letzte Woche berichtet und die Karten, die wir schon vorher mitbekommen haben. Und eine der zentralen Mechaniken des Sets wird Webslinging sein. Magst du gerade noch mal beschreiben, wie Webslinging funktioniert?
Webslinging ist eine ganz spannende Mechanik. Webslinging sagt, für einen gewissen Betrag, an meiner Betrag X, könnt ihr einen Zauber günstiger meistens, es gibt aber auch ein paar, die Webslinging teurer sind tatsächlich, casten. Das heißt, es ist eine alternative Casting-Kost, über die ihr sie casten könnt, also ins Spiel bringen könnt. Dafür müsst ihr aber eine getappte Kreatur zurück auf die Hand nehmen. Und das finde ich sehr, 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 sehr stark. Wir hatten ja schon so eine Spoiler-Karte, beziehungsweise so eine Set-Karte, die wir schon mehrfach besprochen haben, mit der Kreatur, mit der weißen, die wir gerade vor uns sehen. Mhm. Ich würde tatsächlich vielleicht an dieser Stelle, wenn das okay für dich ist, eine andere Karte reinbringen, die Webslinging für mich so ein bisschen stark definiert. Und zwar Spider Senses. Der ist für ein blaues, farbloses als Instant. Denn bisher haben wir Webslinging eigentlich nur auf Kreaturen gesehen.
Ja.
Aber die Karte hat mir die Augen geöffnet und gesagt, es geht das auch für Spontanzauberdexer rein. Und wir neutralisieren einen Spontanzauberdexer oder eine Triggered Ability. Und das Ganze können wir für Webslinging für ein blaues machen. Das heißt, wir können Birds of Paradise tappen, können den Birds of Paradise zurück auf die Hand nehmen und können damit Spider-Sense casten.
Ja, das ermöglicht halt schon ganz andere Sachen, ne?
Ja, es ist schon was ganz anderes, wie halt ein Mana 3-3 Dude, wo man eine getappte Kreatur zurück auf die Hand nimmt.
Total. Und vor allen Dingen, ich mag halt, dass es halt, dass sie jetzt nicht gesagt, also es ist jetzt nicht zu viel Restriktionen da irgendwie mit draufkommen. Also sowas wie Return a tapped non-token creature oder creature Black with creature. The color identity of the spell oder sowas. Sondern einfach gesagt, hey, tapped creature, passt. Das kannst du mit Tokens machen, das kannst du mit Kopien machen, das kannst du mit auch sowas machen wie von Tarkir Dragonstorm, die Tokens, die von Battlecry, nee, wie heißt denn diese Fähigkeit, wo die Soldaten temporär dazu haben? Ja, genau, Mobilize. Mit Mobilize-Token kannst du was machen, um noch extra Value rauszukriegen.
Guter Hinweis an dieser Stelle, gerade für Spider-Man, weil es gerade sich auch viel um Spider, Human and Heroes hält. Man kann für ein farbloses Mana, das die Karte selber produziert, eine Mutavolt getappt aktivieren, um damit Webslinging auszulösen, damit man Karten sehr viel günstiger reinspielt und macht dann einfach das Mutavolt wieder als Landdrop.
Das ist tatsächlich ziemlich gut. Also Mutavolt wird auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Value bekommen mit dieser Fähigkeit. Ich finde es sehr, sehr eine sehr, sehr coole Fähigkeit. Ich glaube, das ist halt was sehr gut funktionieren wird mit Mechaniken, die wir halt jetzt schon drin haben, wie Station, aber auch mit zukünftigen wie Waterbend. Alles, wo du Kreaturen tappen kannst und extra Value rausziehen kannst, das passt schon sehr gut. Die nächste Fähigkeit oder die nächste Ability, die wir haben, ist Mayhem. Haben wir auch schon besprochen, ist eine Abwandlung von Madness. Das heißt, zum Beispiel haben wir Electro's Bolt, eine 3-Mana-Sorcery, die 4 Schaden zu einer Creature hinzufügt, mit Mayhem 2, also ein generisches und ein rotes. Und eben den Text, you may cast this card from your graveyard for 2 Mana. If you discard it this turn, timing rules apply. Das heißt, Madness war so eine Fähigkeit, wo man eben sofort beim Abwerfen entscheiden musste, dass du das jetzt halt casten möchtest. Und Mayhem sorgt halt eben dafür, du kannst es in deiner ersten Main Phase, kannst du was discarden, in deiner zweiten Main Phase trotzdem casten. Bei Instant Speed Geschichten geht das sogar halt noch deutlich weiter. Combat, ja. Genau. Und teilweise die Kosten, die man da wirklich sparen kann, die sind echt crazy groß. Ja. Also eine Karte, die wir so zwischen der Preview-Season so halb bekommen haben, war Carnage, Crimson Chaos. Eine 4-Mana Rare, 2 generische, ein schwarzes, ein rotes für eine 4-3 Legendary Creature Symbiote Villain mit Trample und der Fähigkeit when this creature enters a return target creature card with mana value 3 or less from your graveyard to the battlefield, it gains this creature attacks each combat if able. And when this creature deals combat damage to a player, sacrifice it. Und dann eben, das ist eine 4-Mana-Karte ursprünglich. Mit Mayhem kostet es nur noch ein rotes und ein schwarzes. Das heißt, das ist zum Beispiel schon ein ganz guter Fall, wo du dann schon einen sehr potenten Reanimationsspell auf einer Kreatur haben kannst, der noch eine, also der dann auch halt eben länger bleibt. Also das ist schon crazy gut, oder?
Ja, absolut, bin ich absolut bei dir. Es gibt sehr viele sehr, sehr crazy Mayhem-Sachen. Mayhem ist anscheinend so eine rot-schwarze Fähigkeit.
Ja.
Die Fähigkeiten sind ja immer so ein bisschen zugeordnet normalerweise. Webslinging ist so weiß-grün-rot. Mhm. So ein bisschen blau. Aber gerade Mayhem scheint so eine rot- und schwarze Fähigkeit zu sein. Gerade durch den Green Goblin, der halt nicht grün ist, sondern rot und schwarz. Ja. Triggert mich überhaupt gar nicht. Was ich krass daran finde, ist da, wo überall Mayhem draufsteht. Wir haben zum Beispiel Oscorp Industries. Das ist ein Land, das getappt ins Spiel kommt. Und wenn es aus dem Friedhof ins Spiel kommt, verlieren wir 2 Leben. Allerdings tappt es für Blau, Schwarz und Rot und hat Mayhem. Das bedeutet, ich kann einen Mox Diamond spielen. Das ist ein Artefakt. Wenn es ins Spiel kommt, muss ich ein Land abwerfen. Ich lege das Land ab und kann das Land aus dem Friedhof noch spielen.
Das ist krass.
Und das ist halt sehr, 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 sehr stark.
Ja, also gerade so diesen Mehrwert mit Ländern, wie du schon meinst, das ist ja dann quasi ein MDFC-Land, also was dann halt abgeworfen werden. Also es ist dann quasi Discard-Futter und trotzdem Landdrop und Color-Fixing. Also es hat so viele Variationen. Ich glaube, die Idee ist so ein bisschen Webslinging sind die guten und Connive ist so ein bisschen die Villain-Mechanik.
Mayhem meinst du?
Mayhem meine ich, ja.
Mayhem ist die Villain. Ja, genau, das ist die Idee tatsächlich.
Und deswegen finde ich auf jeden Fall schon ziemlich spannend. Und dazu passend, man will Sachen abwerfen. Dementsprechend ist Connive eine weitere Mechanik, die zurückkehrt. Die hatten wir schon mal in Streets of New Capenna. Kommt jetzt natürlich hier wieder auf zum Beispiel Mechanical Mobster. Eine 3-Mana 2-1 Artifact Creature Human Robot Villain. Mit dem Text, when this creature enters, exile up to 1 target card from a graveyard. Target Creature you control, Connives. Und Connive macht eben, draw a card, then discard a card. If you discarded a non-land card this way, put a 1-1 counter on that creature. Das heißt, man hat so eine Loot-Fähigkeit. Also man zieht und discardet und wenn man kein Land discardet, bekommt die Kreatur, die eben connived, eine 1-1-Marke. Also auf sowas wie Ledger Shredder gesehen, ist das schon eine ziemlich starke Fähigkeit, gerade wenn man eben mit dem Friedhof arbeiten kann. Was man halt eben mit Mayhem auch eben sehr gut machen kann. Mhm, Gab es da schon neue Designs, die die besonders ansprechend waren mit Connive
in dem Set? Ich finde Connive als Fähigkeit irgendwie ein bisschen mittelmäßig, aber es gibt tatsächlich den Prawler Clawed Thief. Hm. Ein blaues, ein schwarzes, ein farbloses 2/3 mit Menace, Legendary Creature, Human Rogue Villain. Und immer wenn ein anderer Villain, den du kontrollierst, ins Spiel kommt, dann Connive der Prawler. Was halt eine ziemlich starke Karte ist. Sie wird immer stärker, wenn du Villains spielst. Mhm. Und er hat halt Menace und ist damit halt sehr schwer zu blocken. Und ja, also solche Effekte gibt es ja da sehr, sehr viel.
Auf jeden Fall. Also Connive ist eine super, super Mechanik, um eben, ja, Discard zu enablen, um Mayhem zu enablen, um andere Sachen zu enablen. Und ich glaube, das passt schon sehr gut als so eine Art mechanischer Kleber. Dann haben wir noch eine interessante neue Entwicklung in der Welt der Double-Faced Cards, und zwar modale Double-Faced Cards, die aber transform. So haben wir zum Beispiel Gwen Stacy, eine 2-Mana-2-1 Legendary Creature Human Performer Hero, mit dem Text: When this creature enters, exile the top card of your library. You may play that card as long as you control this creature. Und dann für 2 generische, ein blaues, ein rotes, ein weißes: Transform Gwen Stacy, activate only as a sorcery. Und auf der Rückseite haben wir eben Ghost Spider. Mit Mana-Kosten, zu dem kommen wir gleich noch, mit dem Text: Legendary Creature Spider Human Hero 4/4, Flying Vigilant Haste, and whenever you play a land from exile or cast a spell from exile, put a 1/1 counter on Ghost Spider, remove 2 counters from Ghost Spider, exile the top card of your library, you may play this card this turn. Und warum sind die Mana-Kosten auf der Rückseite relevant? Man kann sie transformieren oder eben MDFC-typisch mit der Ghost-Spider-Seite schon direkt casten. Was halt eben eine weitere Art ist, mehr Text auf der Kreatur zu haben. Jo. Also du hast halt die Möglichkeit, zum Beispiel, sagen wir mal, Commander, Gwen Stacy wäre dein Commander, du kannst halt die für 2 Mana direkt spielen, direkt eine Karte quasi in Rot ziehen und wenn du später das Mana hast, sie transformieren. Oder wenn sie dann halt eben zerstört wird aus der Command-Zone, eben direkt die Rückseite casten. Und hast dann sofort quasi die teurere Variante zur Hand. Wie findest du diese MDFC-Weiterentwicklung, dass sie jetzt auch transformen?
Als Idee finde ich es ganz cool. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das bei den Autos war. Mhm. Wir hatten ja Transformer. Noch die Transformer tatsächlich.
More than meets the eye hieß die Fähigkeit, ne, wo du sie direkt auf der Rückseite.
Genau. Ja. Da war es halt so ähnlich tatsächlich. Aber hierbei ist es halt so, dass halt die Transformer waren halt so, du konntest sie halt relativ teuer direkt auf der Rückseite spielen oder günstig auf der Frontseite und dann aber relativ günstig im Vergleich zu der Rückseite aufflippen. Ja. Und das ist hier halt nicht so, sondern du hast bisher immer die gleichen Kosten zum Transformieren, wie du sie auch hättest, wenn du die Karte ganz normal aus der Hand spielen würdest. Mhm. Und das finde ich tatsächlich noch ein bisschen wack. Man hätte ja sagen können, okay, wenn du die vorher als, keine Ahnung, wir nehmen Eddie Brock und Venom, wenn du vorher Eddie Brock als 3-Mana-3-3er spielst, dann musst du für Venom nur noch 5 oder 4 Mana bezahlen, statt 6.
Dass dann günstiger wird, ne?
Ja. Genau, dass halt günstiger wird, weil der Venom auf der Rückseite kostet halt 6.
Ja, also wahrscheinlich, also es gibt noch mal so ein paar Sachen wie die Transform-Fähigkeit ist halt eine aktivierte Fähigkeit, vielleicht kann man sie noch mal irgendwie reduzieren oder das war so ein bisschen der Gedanke, dass man damit dann spielen kann, wenn man das so ausnutzen möchte, aber ich gebe dir recht, dass es dann, du zahlst im Endeffekt doppelt für dieselbe Kreatur und das Schlimmste, was einem bei sowas immer passieren kann, ist, dass man das Mana eben zahlt und dann die Kreatur wegremoved wird und dann hat man das Mana zwar ausgegeben, aber nicht mal die Kreatur dann eben bekommen.
Darf ich dazu eine lustige Karte vorschlagen für unsere Community? Es gibt so eine ganz lustige, es heißt nicht Full Moon, sondern sie heißt Moonmist. Moonmist.
Moonmist, okay.
Moonmist sagt: Für ein grünes, ein farbloses Instant transformiere alle Humans. Verhindere allen Schaden, der in diesem Zug von Wölfen oder Werwölfen, von was anderem als Wölfen oder Werwölfen zugefügt werden. Das heißt, du kannst am Ende des Zuges hingehen und kannst halt, nachdem du ganz viele kleine Humans gespielt hast, Moonmist spielen, alle transformieren in die Big Bad Assy-Version und dann richtig ins Gesicht drücken.
Ja, das ist in der Tat witzig.
Ist stimmt. Eine sehr, also, sehr gute Karte für dieses Set, meiner Meinung
das,
nach.
Ja, total. Das wird halt super gut funktionieren, halt eben mit diesen ganzen Transform-Karten. Vor allen Dingen, wenn man es schafft, wirklich mehrere Transform-Spider-Man irgendwie drin zu haben und die dann alle auf einmal transformieren zu können. Auch als Combat-Trick vielleicht. Also die meisten sind auf der Rückseite eben größer. Aber als Combat-Trick ist es
halt so, dass sie dir keinen Schaden mehr zufügen, weil sie ja kein Werwölfe sind.
Ach so, ah, okay, ja, okay, nee, dann eher nicht. Aber trotzdem eine sehr, sehr spannende Geschichte, die man da irgendwie ausprobieren kann. Mhm. Wir haben aber noch eine Mechanik mehr, beziehungsweise ist es auch wieder eine Returning-Mechanik, und zwar geht es um Modified aus Kamigawa Neon Dynasty zum ersten Mal. So zum Beispiel eben auf Costume Closet, eine 2-Mana-Artefakt, mit dem Text, this artifact enters with 2-1-1 counters on it. Und dann kann man tappen, move a 1-1 counter from this artifact onto target creature control, activate only as a sorcery. Und jetzt kommt der relevante Text bezüglich modified. Whenever a modified creature you control leaves the battlefield, put a 1-1 counter on this artifact. Also der Flavor dieser Karte ist, der Closet gibt Ausrüstungen oder halt Verbesserungen für deine Charaktere in Form von diesen 1-1 Countern. Und wenn die halt weg sind, dann packen die quasi das Kostüm wieder in den Closet und dann kommen die 1-1-Marken wieder drauf. Aber relevant ist halt eben, Modified Creatures beinhaltet alles, was ein Equipment, eine Aura oder Counters auf sich hat. Also auch wenn man irgendwie einen Rollentoken aus Wilds of Eldraine auf eine Kreatur hat, diese Kreatur gilt auch als Modified und würde auch Costume Closet triggern, wenn sie das Battlefield verlässt. Ist ja eigentlich eine ziemlich flavorful Geschichte, gerade wenn man das halt so mit diesen Kostümen vergleicht. Glaubst du, das passt hier ganz gut rein?
Ja, ist halt, also viele Karten sind ja auch Ausrüstungskarten oder man hat zum Beispiel, hey, nicht nur das Kostüm, sondern auch bei den Villains zum Beispiel, hey, da ist so ein Gleiter oder so, auf dem der nicht so grüne Goblin am Gleiten ist. Und das passt, glaube ich, ganz gut, weil ihr gerade umso moderner die Sets ja auch werden, umso mehr ist auch sowas wie Auras, Ausrüstung, mehr, hey, hier ist mein Schwert, meine Pistole, mein Umhang, das. Umso moderner die Sets werden, umso mehr kommt davon rein. Und ich glaube, das passt ganz gut einfach tatsächlich. Und Modified ist halt ein Commander All-Time-Favorite. Also ist schon cool.
Total. Und halt sowas wie Connive, das gibt natürlich Marken, die dann wieder zu Modified Creature werden.
Genau.
Und so gibt es halt immer so Spielereien, wo man halt ganz schnell mal eben Kreaturen modifizieren kann. Und eben durch Modified bei Commander meinst du ja schon, das kann in ein Equipment-Deck genauso gut reingehen wie in ein Token-Deck, wie in ein Aura-Deck.
Ja.
Zu guter Letzt, aber darüber haben wir schon auch in aller Ausführlichkeit geredet, haben wir den Soulstone nochmal als Mechanik hier mit drin, wo Harvest erklärt wird. Wir haben eben schon mal länger drüber gesprochen. Im Endeffekt werden die Infinity Stones eine Fähigkeit drauf haben, die den Text haben, Harness this Artifact. Und dann wird sich die Affinity Ability aktivieren, die dann eben eine Upside eben dazu bietet. Lustigerweise, wir haben mittlerweile die In-Universe-Versionen von der Karte. Und ich fand das spannend, wie sie das quasi, also was sie alles übersetzen müssten. Und zwar, the Soulstone in Universe ist the Terminus of Return. Habe ich jetzt hier quasi bei Reddit zum Beispiel gefunden. Ist aus dem Set OM1, was Omen Path 1 eben sein wird. Für Arena und Magic Online, und es hat genau den gleichen Text wie der Infinity Stone, ist ein Legendary Artifact Terminus Stone, nicht Infinity Stone, mit Indestructible, Tap für ein schwarzes und dann eben für 6 und ein schwarzes kann man ihn tappen. Exile Creature Control, Harness the Terminus of Return. Das heißt, dieses Harness ist tatsächlich eine Magic Ability, aber lustigerweise das Infinity-Symbol war wieder zu viel Marvel. Das heißt nämlich jetzt Origin. Das heißt, die Origin-Fähigkeit aktiviert sich. At the beginning of your upkeep, return target creature card from your graveyard. Nochmal als Reminder, diese Karte ist identisch zu dem Soulstone und heißt jetzt nicht, dass ihr 4 Terminus of Return und 4 Soulstones irgendwo spielen könnt. Auf Arena heißt diese Karte einfach so aus rechten Gründen. Ja. Wie ist deine Meinung zu dem Terminus of Return? Wäre das was, wo du dich sehen könntest, das eher zu spielen als den Soulstone, damit du diese Marvel-Assoziation nicht hast? Oder glaubst du, es wird ein bisschen albern?
Es ist schwierig zu sagen, weil ich ja die Marvel-Sache schon sehe und deshalb natürlich meinem Kopf da hänge und sage, nee, ich würde auf jeden Fall die Nicht-Marvel-Card auf jeden Fall bevorzugen. Mhm. Ich glaube halt, ich habe mittlerweile auch genug Secret Lair, zum Beispiel das Sonic Secret Lair oder sonst was gesehen, wo ich auch gehypt wurde und gesagt habe, boah, mein Gott, das ist halt jetzt, oh mein Gott, das ist ein Stab von Yuna oder so. Mhm. Und dass ich an einem Punkt bin, wo ich sagen würde, dass macht kaum einen Unterschied. Ich find's halt lächerlich, dass man halt für den Online-Client aus Rechtsgründen halt alles rebranden muss. Das ist halt, ja, das ist halt wack. Hm. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist mir mittlerweile so egal. Ja, die Artworks von dem normalen Set sind nicht genug in Universe, in Magicifizierung und so weiter drin, meiner Meinung nach. Aber sorry to say, ich bin nicht so der Artwork-Mensch, mir ist es am Ende egal.
Ja, also ich find's gut, dass wir diese Dateien jetzt schon haben, für den Fall, dass wir irgendwann Infinity Stones reprinten müssen, aber sie dürfen nicht Infinity Stones heißen. Aber trotzdem ist es schon ein bisschen, also ich bin mal wirklich gespannt, wie dann die Coverage sein wird, weil zum Beispiel in der Ankündigung, dass wir jetzt die Omen Path Karten bekommen. Das war innerhalb von einer Magic Arena Announcement vom 25. August, wo einfach nur gesagt wurde, coming soon through the Omen Paths. Und das wurde schon so ein bisschen gewordet, dass in diesem ganzen Artikel kommt nicht Spider-Man vor. Und sie sagen nicht, hey, das ist die Spider-Man-Version, die auf Arena erscheint, sondern through the Omen Path releases on September 23rd. And we can't wait to share the set with you, bla bla bla. Und es ist halt eben, es wird halt als eigener Release verkauft und sie haben natürlich die Ankündigung, warum das gibt, halt verlinkt, aber es passt halt nicht innerhalb dieses Ding. Und das finde ich halt schon so ein bisschen krass, wie weit dann doch diese Beschränkung irgendwie geht. Aber wie gesagt, ich bin irgendwie froh, dass wir sie haben. Ich bin froh, dass es da irgendwie eine Lösung für gab. Trotzdem schade für alle hauptsächlich Arena-Spieler, die dann sich auf irgendwelche Turniere angemeldet haben und dann auf einmal in Paper ganz andere Karten spielen müssen. Aber das soweit erstmal zu den mechanischen Seiten von Universe Beyond Spider-Man. Natürlich die Frage an euch, wie findet ihr die Mechaniken, wie findet ihr die Karten, die es bisher gab? Habt ihr schon Bock auf Spider-Man oder sagt ihr eher, ich muss noch ein bisschen abgeholt werden? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit sehr teuren Spider-Man-Karten, denn begleitend zu den mechanischen Artikel von Spider-Man Universe Beyond haben wir auch Collectible-Geschichten mit dazu bekommen. Und da fangen wir direkt an, womit wir im letzten Segment aufgehört haben, und zwar auch The Soul Stone. Auch da haben wir schon mal in einem separaten Video drüber gesprochen. Es wird viele verschiedene Versionen von dieser Karte geben. Es ist die Headliner-Karte des Sets, das heißt die Textless Cosmic Foil Version mit, wo man einfach nur den Edelstein sieht. Das ist die krasseste Version, die man ziehen kann, wie der goldene Chocobo aus dem Final Fantasy Set oder dieses schwarze Loch aus Edge of Eternity. Wird's nur ein Collector Booster geben oder halt eben ein Gift Bundle, wo halt ein Collector Booster drin ist? Ist das was, wo du sagen würdest, okay, da macht's dann doch schon irgendwie mehr Bock, Collector Booster aufzumachen, wenn du die Chance hättest, so einen Soul Stone zu ziehen?
Nicht für den Preis.
Nicht für den Preis,
ist schweineteuer. Ja. Also die Karten, es muss einen Special Treatment geben. Ich finde den Special Treatment auch irgendwie cooler, wie zu sagen, hey, davon gibt's 500. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich mag dieses X von so viel einfach nicht. Aber es ist ein sehr hochwertig. Also ich habe dieses Black Hole habe ich tatsächlich jetzt in Person mal gesehen.
Cool.
Insane hübsch. Ja. Und ich glaube, hier ist es auch nochmal, weil man sieht ja auf dem Scan auch tatsächlich von der Karte, dass sie so wieder so ein Ripple drin haben, so eine Erhöhung drin haben. Ich vermute auch, dass die, wenn man so mit dem Daumen darüber fährt, so ähnlich wie beim Goldfoil, das Ganze so ein bisschen erhöht ist. Und das wird insane gut aussehen. Aber ich muss dabei sagen, erstens, der Rest von dem Set ist einfach so freaking hässlich. und irgendwie catcht es mich nicht. Es ist, mich catcht so eine Chase-Karte halt überhaupt nicht. Ich war auch nicht so, oh mein Gott, ich muss den One Ring ziehen. Oder oh mein Gott, ich muss die nummerierten Soul-Ringe ziehen oder sonst was. Mhm. Das catcht mein, ich bin da, glaube ich, einfach, ich bin nicht so der Gambler, was das angeht, habe ich das Gefühl. So dieses, oh mein Gott, ich kann jetzt was Krasses ziehen, deswegen kaufe ich ohne Ende. Das triggert bei mir halt gar nicht.
Ja, bei mir ist das halt so, beim One-on-One-Ring, da hat es mich schon irgendwie ein bisschen abgeholt, aber auch, weil ich ultra Bock auf Herr der Ringe hatte. Da war dann so, okay, ein Collector-Booster gönne ich mir mal und schau mal, ah, nichts gezogen, okay. Sobald sie das halt immer mehr gemacht haben und spätestens mit Innistrad Remaster, wo sie das Konzept des Headliners angekündigt haben, da war bei mir so ein bisschen, okay, jetzt ist es wieder dieses ongoing Ding und der Soulstone ist nicht krasser wie ein Golden Chocobo, wie ein Edgar Markov oder dieses Sophoro aus Edge of Eternity. Und ich find's gut, dass du halt, also ich find's gut, dass du so ein bisschen wie bei Lorcana mit den Enchanteds so eine Karte hast, die eindeutig krass ist, wo du weißt, okay, wenn du die gezogen hast, dann darfst du ausrasten, so. Aber im Großen und Ganzen ist es nichts, was meine Kaufentscheidung, glaube ich, beeinflusst. Plus, Collector-Booster sind halt insane teuer für alle Produkte in letzter Zeit. Und das ist nochmal ein ganz eigenes Problem. Aber Gott sei Dank ist es nicht das Einzige, was man in Boostern ziehen kann. Beziehungsweise auch nur aus Collector-Boostern. Da wird es eben Classic-Comic-Cards geben, wie zum Beispiel hier auf Miles Morales. Und dann eben auf der Rückseite haben wir Ultimate Spider-Man. Es hat so den Secret-Lair-Charme, wo der Text so ein bisschen im Artwork so versteckt ist. Auf der anderen Seite haben wir noch Peter Parker, der dann eben in die Amazing Spider-Man fliegt. Ich glaube, das sind Cover von Comics, oder?
Nicht nur tatsächlich. Also es sind, während wir gerade am Machen sind, sind es tausende Sachen, die gerade rauskommen. Wir haben zum Beispiel noch Ponda, Nine Lives, Peril Lives und so weiter.
Genau, das sind grade, Bonus-Sheet-Geschichten.
Genau, gerade dieser Bonus-Sheet wird gerade, während wir hier reden, gespoilert. Und zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht nur Cover sind, ist zum Beispiel eins, wenn nicht mein Lieblingszitat aus Spider-Man tatsächlich, ist tatsächlich von MJ, wo sie halt sagt, so Face it, Tiger. You just hit the jackpot. Und das ist halt eine Karte, das ist mitten in einem Comic drin. Das ist einfach nicht auf der ersten, also es ist, glaube ich, auf der letzten Seite. Ja. Es ist halt aber ein sehr ikonisches, ähnlich wie zum Beispiel With Great Power, Ding. Auf der anderen Seite sind auch sehr viele Cover dabei. Also Wedding Ring ist zum Beispiel auf jeden Fall ein Cover. Der Opposition Agent ist auf jeden Fall ein Color. Wind of Change ist ein Color. Also es gibt sehr viele Covers tatsächlich.
Ja. Also im Endeffekt die Idee, sowohl jetzt Classic Comic Cards ist halt, dass es halt irgendeiner Form Original Artwork ist und das spiegelt sich halt eben in den Borderless Source Material Cards. Was ein Universes Beyond Classic jetzt wurde seit Final Fantasy. In Final Fantasy hatten wir halt die Original-Artwork-Karten, die dann als Reprint herhalten für zum Beispiel Urza, Lord High Artificer oder sowas. Und das werden wir auch in Avatar The Last Airbender bekommen, wo jetzt schon Force of Negation und mit ikonischen Artworks halt eben gezeigt wird. Ja. Das ist halt so ein Ding.
Du hast komplett recht. Ich hab die beiden komplett mal wieder durcheinander geworfen, weil es mittlerweile wieder zu viele Treatments gibt. Weil ich habe tatsächlich, und das sind tatsächlich dieses, wovon wir jetzt gerade reden, das sind tatsächlich nur die In-Comic-Dinger. Und du hast komplett recht. Die Borderless Classic Comic Cards, die mit drin sind, das sind Karten, die kein Reprint sind, sondern neue Karten sind. Die haben tatsächlich nur ein Frontcover. Also das ist tatsächlich so. Ja. Ich habe jetzt erst verstanden, dass das zwei verschiedene, es ist doch ins.
Also, aber das ist halt das Ding, so im Endeffekt das Konzept ist das gleiche. Sie nehmen Artworks von eben den Künstlern oder halt, ne, die man halt schon irgendwie mal gesehen hat auf eben Albumcover und packen sie irgendwie auf Magic-Karten. Und
so wie sie es bei Final Fantasy auch gemacht haben.
Genau.
Alle das sind halt eben diese. Geliebt, wie wir wissen.
Das ist wirklich das Interessante, diese Source Material Cards. Ich habe, glaube ich, eine sehr große Diskrepanz zwischen ich ziehe welche und freue mich einfach, eine besondere Version von der Karte zu haben, selbst wenn es irgendwie ein Brainstorm oder irgendeine Uncommon ist. Auf der anderen Seite ist online so viel Hate dazu, dass man sie nicht irgendwie ordentlich lesen könnte, dass sie irgendwie komisch proxymäßig finden. Ich weiß nicht, auf welcher Seite des Arguments bist du da?
Ich finde Proxys hübscher. Ich finde selbst Custom-Made-Proxys, die halt teilweise nicht mal mehr eine Magic-Karte darstellen, hübscher wie den Kram. Also sie hätten es retten können, meiner Meinung nach, wenn sie bei diesen Karten, bei diesen Artwork-Karten, einfach den normalen Rand hätten drumherum gemacht. Das hätte die Karten gerettet, weil dann wäre es auch ein Unterschied, gerade jetzt zum Beispiel zu den Comic-Sachen, weil ich finde, diese Borderless Classic Comic-Sachen, die sind halt mehr an Secret Lair rangesetzt. Da sind wir uns gewöhnt, dass es so ist. Ja. Die sind aber auch sehr flashy. Wohingegen diese Original-Comic Borderless Source Material Cards, wie sie heißen, mhm. wo einfach nur aus dem Comic irgendwie ein Frame rausgenommen wurde, mhm. Da fehlt mir irgendeine Art von Besonderheiten. Da hätte ich einfach einen normalen Rahmen einfach gerne drumherum gehabt, glaube ich.
Ja, ich glaube, was viele Leute auch so ein bisschen, wo sie so ein bisschen die Augenbrauen hochziehen, ist halt, dass sie keine Textbox haben, sondern sie sind so auf den Text. Der hat halt so einen dicken schwarzen Rand, damit man ihn gut lesen kann. Aber es geht so ein bisschen Struktur verloren. Sie wirken wie Artcards, aber ja, mit Text
und
halt
viele
eben drauf.
Viele bemängeln natürlich, dass es sehr, sehr faules Marketing ist.
Ja, du musst halt keine eigenen neuen Artworks quasi veranstalten, so, ne? Genau. Selbst bei den SpongeBob Secret Lair Drops, wo sie ja quasi Screen Grabs genommen haben, auf Karten gedruckt, da war es ja wenigstens noch nachgezeichnete Artworks, also technisch gesehen originale Artworks, aber natürlich sehr krass inspiriert. Ich glaube, den größten Spaß, den ich mit diesen Source Material Karten eben habe, ist immer, wenn was auf Reddit gepreviewt wird, dann in die Kommentare zu gucken, von welchem Comic die kommen, weil Leute haben dann schon in Sekundenschnelle haben sie dann das passende Panel da, aus welcher Ausgabe das ist. Und ich bin zwar kein Marvel-Typ, aber ich finde das schon irgendwie ganz nett, dass man da dann diese Sachen eben wiederfinden kann.
Ja. Und es soll ja auch die Originalfans abholen. Denn wir dürfen nie vergessen, ihr, die uns zuhört, gerade die Personen, die etwas entfranchiseder sind und länger dabei sind, das Set wurde nicht dafür gemacht, damit du das toll findest, sondern das Set wurde dafür gemacht, damit neue Leute in das Spiel reinkommen, die mit Spider-Man in Berührung sind, die vielleicht auch noch nie was mit Magic zu tun gehabt haben oder jetzt relativ neu bei Magic sind und sich einfach über Spider-Man freuen. Für solche Leute ist dieses Set gemacht und dann macht das nur Sinn, genau sowas da drin zu haben.
Genau. Wir haben darüber noch ein letztes Treatment, und zwar das Texture Foil Borderless Costume Change Card. Das ist eine Karte, die mehrere verschiedene Versionen hat, und das ist der Spectacular Spider-Man. Den haben wir auch schon mal in einem frühen Spider-Man-Video besprochen. Der ist eine neue Karte, aber hat quasi ein Artwork, worauf er dann aber verschiedene Versionen trägt. Kostüme trägt, genau.
Es gibt 8 Stück.
Genau. Und auch eine hat so eine Fantastic Four. Das andere mit FF. Wo es halt dann da jemand mit so einer Tüte drüber ist, gewisse auch Lore-Reasons oder so.
Genau, dann gibt es einen, der irgendwie 6 Arme hat oder so, oder 8 Arme, keine Ahnung.
Genau.
Und. Es gibt ganz, ganz viele. Ich bin gespannt, wie die rauskommen, weil da hätte ich gerne auch so ein Screen von gehabt. Wenn die textured foil sind, bei textured foil werde ich immer ein bisschen hellhörig und will das ganz gerne erstmal in Persona sehen, weil wir hatten schon sehr geile Texture foils. Mhm. Wir hatten aber auch schon sehr, sehr schlechte Texture foils. Ich meine, haben wir nicht einen Texture foil in Amsterdam zusammen aufgemacht? Oder in Barcelona?
Das kann sein. Also ich glaube, ja, das war bei Modern Horizons 3, glaube ich, ne?
Genau. Also dann war es Amsterdam, genau. Haben wir. Und da war es zum Beispiel so, es war das erste Mal, dass ich die Texture Foil von MH3 gesehen habe, gedacht so, das ist nicht so krass, wie ich das gedacht habe.
Ja. Und vor allen Dingen halt die Druckqualität, die schwankt ja immer mal von, ne, wo das gerade gedruckt wurde oder welchen Printrun man gerade irgendwie hat. Deswegen, also das kann mal Hit und Miss sein, aber an sich auch da wieder schön, dass man da so ein bisschen was zum Sammeln hat, wenn man denn drauf steht. Es gibt noch so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ein Magic Pre-Order Promo, beziehungsweise eine Buy-A-Box Promo, was ein alternatives Artwork von Spider-Sense ist, ein Web-Slinging Counterspell, den wir eben auch schon besprochen haben. Ist immer schön, sowas eben zu haben, gerade auf einer Karte, die man tendenziell auch wirklich spielen kann.
Yes.
Darüber hinaus gibt's halt noch so Sachen wie Szenenkarten, die es auch im Set irgendwie geben wird, die man dann eben zu einer Szene zusammenstellen kann, wo mehrere Karten eben zusammenkommen. Die gibt's dann auch nochmal als Szeneboxen einzeln zu kaufen. Da wird's dann ein festes Set von Karten geben, die man so eben holen kann. Und im Endeffekt, Ach so, und es gibt noch Panel-Cards, stimmt. Das waren die Sagen, die in Comic-Panels eben aufgebaut sind. Aber das war es jetzt mehr oder weniger.
Ich kann das alles nicht mehr.
Zu dem Standardkram wie halt eben Stretchy Art, also dieses Extended Art Ding, Full Art, Basic Lands und besondere Web-Slinging Treatments, die es da eben noch gibt. Also
es gibt noch dieses Web-Slinging Treatment gibt es ja auch noch mit diesen ganzen
Es gibt sehr, sehr viel. Wir haben euch den Artikel natürlich auch in der Videobeschreibung oder in den Shownotes verlinkt. Aber ich finde es halt spannend, wie viel sie dann doch noch reingepackt haben für ein Set, was ja wirklich nicht so groß sein wird. Also das muss man auch sagen, es ist ja ein kleineres Set, als wir normalerweise gewöhnt sind von Magic. Und trotzdem gibt es halt unzählige verschiedene Treatments. Also
ja, wahrscheinlich, weil sie einfach noch 80 Millionen Jahre hatten, wenn sie gesagt haben, wir machen nur ein Drittel der Karten, dann müssen die aber auch mindestens 3 Treatments pro Karte mehr haben.
Ja.
Keine Ahnung.
Genau. Und darüber hinaus, das haben wir auch eben schon im letzten Segment gesagt, man darf ja auch nicht vergessen, zu all diesen Karten wird es ja noch eine In-Universe-Artwork und Namen und Bezeichnung geben für eben die Arena- und Magic-Online-Spieler. Die sind nicht gedacht, dass sie in Paper geprintet werden, noch nicht, aber das bleibt dann auch dazu. Also wenn wir jetzt hier über zum Beispiel Cosmic Spider-Man reden, das könnte sein, dass wenn ihr auf Arena oder Magic Online spielt, dass es dann, wie war das, Scion of the Spider oder sowas? Da gibt es ganz wilde neue Titel irgendwie dazu. Ja. Und dementsprechend, ja, das erstmal zu den verschiedenen spektakulären und vielleicht auch etwas weniger spektakulären Treatments, die euch in Spider-Man in dem Magic the Gathering Set so erwartet. Auch hier natürlich die Frage, habt ihr Bock, da was zu sammeln? Gibt es einen der Treatments, wo ihr sagt, hey, vielleicht baue ich da einen Commander und dafür möchte ich vielleicht das Comic Panel Treatment oder die Source Material Karten zu haben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen weiter mit einem zunehmenden Problem für Standardspieler. Und zwar haben wir vor, ich glaube, es waren 2 Wochen, hatten wir ein Video und einen Podcast veröffentlicht mit Standard hat ein Vivi-Problem. Und seitdem hat sich ein bisschen was getan. Wir haben damals über die Magic Arena, über ein Magic Arena Turnier gesprochen mit einer relativ kleinen Menge an Spielern, wo schon über 50% der Spielerschaft, die an diesem Arena Turnier teilgenommen haben, die haben eben das Izzet Cauldron mit Vivi und Agatha's Soul Cauldron gespielt. Genau. Und das ist eben ein Combo-Deck, was super schnell sehr viel Value eben generieren kann und zeigt einfach, dass Vivi Ornithyr ein ziemlich starkes Deck ist. Und jetzt hatten wir letztes Wochenende in Orlando auf der SCG-Con eine Magic Spotlight Series, was so eine Art Grand Prix ist für Leute, die schon länger dabei sind, zur Edge of Eternity quasi. Und wenn man sich die Top 8 anschaut, dann bekommt man schon echt das Schaudern. Und zwar haben wir auf dem ersten Platz erstmal natürlich Ehre dem Ehre gebührt. Brandon Roy, der mit Mono Red Aggro das Turnier gewonnen hat.
Mono Red wird niemals sterben.
Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Richtung. Die anderen Plätze sehen wie folgt aus. Wir haben auf Platz 1 Mono Red. Platz 2 Izzet Cauldron. Platz 3 Izzet Cauldron. Platz 4 Izzet Cauldron. Platz 5 Izzet Cauldron. Platz 6 Izzet Cauldron. Platz 7 Izzet Cauldron. Und Platz 8 Mono Red Aggro. Und wenn man Platz die Liste 9, so weitergeht.
Mono Red Aggro und der Rest sind auch wieder Izzet Cauldrons.
Genau.
Also in den ersten 19 Spielern ist ein einziger Autorius Kontrollspieler. Der Rest ist Mono Red Aggro oder Cauldron.
Yes. Und ich sag mal so, es ist diesmal nicht ein Mono Red Aggro Problem. Ist ziemlich eindeutig, dass wir müssen halt über Vivi reden und am besten so schnell wie es geht. Aber erstmal, hast du das Turnier so ein bisschen verfolgt? Hast du generell Standard irgendwie in irgendeiner Art und Weise verfolgt? Siehst du vielleicht auch bei euch im Laden Leute, wenn sie mal versuchen Standard zu spielen oder so, wieder direkt
im Office? Niemand spielt Standard in Paper. Also niemand ist übertrieben, aber sehr 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 wenig. Wenige Leute. Es gibt hier und da mal RCQs, wo Leute hinfahren und das probieren, Standard zu spielen. Aber alles, was ich online sehe, alles, was ich irgendwie erlebe, wenn ich irgendwas schaue oder tatsächlich auch selber mal versuche, auf Magic Online eine Runde Standard oder so zu spielen, das ist immer, immer, immer Cauldron. Vivi Cauldron ist ein unsagbar starkes Deck, ein unsagbar nerviges Deck. Und das, was wir auch gesagt haben, dass dieses Deck, wenn man alle anderen Decks hart cuttet, insane stark ist. Mhm. Dass Mono Red überhaupt noch mithalten kann, finde ich immer noch sehr spannend. Ja, weil Mono Red hat halt auch harte, harte Hits bekommen. Aber es kann noch mithalten. Mhm. Aber dieses Cauldron Deck, Junge, ist, auch wenn du da zuschaust, denkst du dir so, okay, ja. Wenn ich das 1:1, also du kannst, das habe ich auch schon gesehen, Leute, die dann, um den Power-Vergleich zu haben, die 1:1 des Vivi Cauldron Decks gegen aktuelle Meta, Pioneer und Modern Decks gespielt haben. Modern kann es nicht ganz so gut mithalten, hat aber selbst da ein paar Matches gewonnen. Pioneer macht es gerade komplett platt. Also aktuell, wenn du Pioneer gewinnen willst, spielst du einfach Vivi Cauldron Standard.
Ja.
Oder das machst du halt alles mit Platt.
Packst du noch ein paar Phönixe mit rein und hast ein Top-Tier-Pioneer-Deck auf jeden Fall.
Insane.
Und vor allen Dingen das Ding ist, wie gesagt, von der Timeline her, wir hatten bereits ein großes High-Value-Turnier, wo Cauldron so krass war. Das heißt, die Spieler, die dieses Turnier mitgemacht haben, die wussten, was sie erwartet. Das heißt, wir haben Decks, die teilweise Main-Deck-High-Noons gespielt haben. Die all diese Hate-Pieces, wo es dann irgendwie heißt, so, ja, du verlierst gegen Izzet Cauldron, dann musst du das spielen. Das war, die Leute waren vorbereitet. Die Leute hatten Removal, die Leute waren, haben sich darauf vorbereitet, waren entweder schneller eben mit Aggro-Decks oder hatten halt eben die High-Noons und andere Geschichten irgendwie da. Und trotzdem hatten wir so ein krasses krasses Showing. Und die die Meta ist auch sehr interessant. Tag 1, also diese Grand Prix oder die Spotlight Series, die sind in zwei Tage aufgesplittet. Man muss sich für den zweiten Tag qualifizieren. Und am ersten Tag war die Meta um die 30% haben wir wie Cauldron gespielt. Am zweiten Tag ist dieser Prozentansatz auf 55% gestiegen. Was heißt, dass es sind nicht mehr Spieler dazugekommen. Das heißt einfach nur, die Decks, die Tag 1 gewonnen haben, waren hauptsächlich Izzet Cauldron Decks. Und das finde ich halt krass, dass man nicht nur merkt, es ist nicht nur ein sehr beliebtes Deck, weil viele Leute das Gefühl haben, dass es gewinnt auch tatsächlich. Und es zeigt halt eben, dass es zu stark ist. Und dass wir jetzt nach Cory Steelcutter ein weiteres Izzet-Deck haben, was einfach gebannt werden muss. Also es gibt keine Möglichkeit drumherum. Nee. Und es gibt noch einen Nebeneffekt, was so ein bisschen darauf anspielt, was du eben meintest, dass niemand Standard spielt in Paper. Es gibt mehrere Posts. Ich habe jetzt zum Beispiel einen aus Reddit genommen, wo jemand seine Erfahrungen berichtet von einer Store Championship, die ja zwangsmäßig Standard sein muss. Und wo jemand einfach gewonnen hat, weil er der Einzige war, der aufgetaucht ist. Und er zeigt in einem, wie einfach der gesamte Laden leer ist und in dem anderen, wie er im Auto sitzt und alle Promos, die es für den Tag gab, einfach abgeräumt hat und dass er sich bei dem Staff bedankt, dass sie super nett waren, dass sie ihm, die haben, glaube ich, noch ein paar Stunden gewartet, bis die Leute vielleicht kommen. Aber die haben ihn unterhalten, er hat dann noch ein bisschen was gekauft und halt die Promos einfach so bekommen. Und der Post heißt bezeichnenderweise, ist this Watsy's plan for Standard? Und das ist halt eben das Ding. So, wir sind gerade in einer Phase, wo Wizards of the Coast aktiv versucht, Standard zu revitalisieren. Wir haben Universes Beyond im Standard. Wir haben letztes Mal, als wir einen Bann hatten, einen riesengroßen Bann gehabt, der das Meta aufschütteln sollte. Da war schon Vivi so ein bisschen, es könnte ein Problem werden. Jetzt wissen wir, dass wir ein Problem haben. Und wir haben erst im November, ich glaube 24. November ist der nächste geschedulte BNR-Announcement, eigentlich mit einem Fokus auf andere Formate, eigentlich nicht auf Standard. Aber wenn das so weitergeht, Izzet Cauldron ist halt ein $800-Deck oder 800-Euro-Deck. Wenn das länger nicht gebannt wird, werden die Leute, die Standard spielen wollen, gezwungen sein, in das Deck einzukaufen, nur um zu wissen, dass es gebannt wird. Was eine Ausgangssituation ist, das fürchterlich ist. Weil
es nennt sich Tier-Null-Format. Und das ist tatsächlich etwas, was man angeht, sobald normalerweise über 40% der Meta-Anteil in einem Winning-Percentage ein Deck ist.
Ja.
Oder eben das Deck, was dagegen ist, weil Monored Aggro ist das Deck, wo du spielen musst, um Cauldron zu besiegen, wenn du schnell und glücklich bist. Mhm. Das heißt, wenn du oft Luck hast mit deinen Starthänden und schnell raufhaust, bist du meistens schneller als Vivi und machst damit das Deck platt.
Ja.
Das heißt, du hast ein Tier Zero Format. Du hast ein Deck, das einfach über Tier 1 ist, das besser ist wie jedes andere Deck.
Mhm.
Und nicht, wie man sonst hat, so zwei oder drei Tier 1 Decks, die sich so in einem Triangel irgendwie die Klinke in die Hand reichen.
Ja.
Du hast einfach nur ein Deck, das insane stark ist, überpopulär gespielt wird und dann auch noch sehr, sehr krass das Format definiert. Und das hat Yu-Gi-Oh! Geschadet, jedes Mal, wenn es passiert ist. Und es hatte Magic geschadet, jedes Mal, wenn es passiert ist. Eine Mal, was wir es hatten. Wir hatten es nämlich schon mal mit Affinity 2003 in Mirrodin.
Ja.
War genau dasselbe Prinzip. Wir hatten damals auch einen riesigen Bann, der nichts gebracht hat, weil das Deck immer noch insane stark war und dann hatten wir das Problem.
Ja.
Und es ist ja nicht so, als ob nicht zwei coole Dudes aus Deutschland das nicht schon weit, weit, weit im Voraus gesagt haben, das ist ein Problem. Ja.
Ja.
Und dann, wo trotzdem nichts gemacht wurden. Diese Bilder von den leeren Standard-Events, das sind ja Store-Championships.
Ja.
Da gab es eine Fable of the Mirror Breaker für den ersten. Die Top 8, ja, also soweit ich das richtig im Kopf habe, hat einen Slickshot Schauer aufgekriegt, genau. Was auch eine insane gut und nicht so günstige Karte ist. Mhm. Und jeder Mitspieler hat noch einen Bitter Triumph bekommen, was yes. auch eine sehr gute Karte ist tatsächlich. In Special Artworks und was nicht alles. Das lässt sich ja keiner durch die Lappen gehen, der irgendwie ein minimales Ding an Bock hat.
Ja.
Das erinnert mich ganz stark an, wie hieß denn dieses Standard Commander?
Brawl.
Brawl, das erinnert mich an Brawl. Und ja. wir sind an dem Punkt, an dem Standard genauso interessant ist wie Brawl damals oder heute. Und ich glaube, die ganzen Leute, die jetzt zugehört haben, so, es gibt ja noch Brawl, was ja. das denn?
Ja. ja.
Und naja, das Problem ist, wenn sie nicht schnell sind. Und meiner Meinung nach müssten sie auch schneller sein als der nächste Bann.
Ja.
Meiner Meinung nach muss spätestens am Montag da ein Announcement raus gesagt werden, hey, Emergency Ban. Sie ja. schreiben es immer dabei. Wir lassen uns offen, Emergency zu bannen. Boogie, boogie, boogie. Aber sie machen es mhm. nicht.
Eben. Und das ist halt eben das Ding. Es gibt immer wieder Stimmen, die laut sagen, so, Vivi ist ja eine, also ich weiß nicht, zu The One Ring hat man sehr häufig darüber gesprochen. Es ist eine Universe Beyond Karte und sie wollen es nicht bannen, solange das im aktiven Verkauf ist. Aber wenn sie halt wirklich gerade den Fokus auf Standard haben, was sie ja seit 2023 haben, dass sie wirklich Standard revitalisieren wollen, sie haben die Rotation geändert, wie die Rotation funktioniert. Sie wollen wirklich, dass Standard funktioniert. Dann müssen sie jetzt halt auch einen sauren Apfel beißen und sagen, okay, wir haben die Kontrolle über halt Play-Design und über die Gesundheit des Formats. Denn, also, wie gesagt, selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, Standard ist gerade nicht sonderlich beliebt, ich melde mich für die nächste Store Championship in meinem Laden an, einfach nur um die easy Promos zu kriegen. Wenn du dann auf Nummer sicher gehen willst, dass du auch eine realistische Chance hast, falls das mehr als eine Person versucht, dann musst du halt in Vivi einkaufen. Und dann kaufst du ein Deck ein, wo sich alle einig sind, nicht nur wir, sondern halt auch ganz viele andere Content-Creatoren sind sich einig, das wird eine Karte sein, die muss gebannt werden. Und noch viel schlimmer ist es ja, dass wir jetzt schon in der halben Preview-Season von zwei Sets sind und sie jetzt sehr leicht das Argument bringen können, ja, wir warten mal, ob Spider-Man was verändert.
Ja, nee, diese dumme Argumentation.
Und das Ding ist halt, wollt ihr halt dann jetzt noch wirklich bis Spider-Man warten und halt Standard dann doch langsam oder sicher sterben lassen? Weil das ist halt eben das Ding mit einem nicht stabilen Standard. Wenn es niemand spielt, dann hast du halt ein Riesenproblem. Dann ist das Einzige, was es trägt, halt wirklich Commander oder halt die Eternal-Formate, die aber auch nicht supported werden. Nee. Und ja, dann kommst du halt wirklich in so eine Richtung, wo halt ein kleiner Black Wizard aus Final Fantasy einfach mal so deine ganzen 7-Jahres-Pläne für Standard ruiniert. Mhm. Deswegen,
ja, es muss raus. Cauldron muss raus, einfach nur damit sie günstiger wird, damit ich sie kaufen kann.
Ja.
Und dann ist ja das nächste Problem, dass das Deck so auch jetzt anfängt überzuschwappen in Modern, Pioneer und so weiter und so fort. Das ist einfach, Vivi ist einfach ein Designfehler wie Nadu und sollte dasselbe Treatment wie Nadu bekommen, dass es überall raus ist, auch aus dem Commander, einfach raus mit dem Feature und einfach weg damit, weil das macht keinen Sinn. Absolut ja. nicht.
Also bei Standard gehe ich auf jeden Fall mit. Bei zum Beispiel Pioneer würde ich gerade noch sagen, dadurch, dass du halt Thoughtseize hast und Fatal Push, das hält das Ganze schon so ein bisschen in Check. Das hält auch so ein bisschen Cory Steel Cutter in Check, wobei es halt immer noch ein sehr beliebte Karte ist, gerade bei Ascent Phoenix. Aber ich würde für die anderen Formaten sagen, okay, wait and see. Aber gerade wenn sie sich auf die Fahne schreiben, wir wollen Standard wieder groß machen, make Standard great again oder so. Und dann lassen sie sowas herumlaufen. Das ist halt so ein, okay, was macht ihr hier? Wir haben Standard-Decks, die teurer sind als, keine Ahnung, Domain Zoo in Modern. Du kannst günstigere Modern und wahrscheinlich auch Legacy-Decks bauen als für das Budget von einem. Okay, das vielleicht nicht. Aber
aber du trotzdem, kannst auf jeden Fall sehr viel günstigere und bessere, trotzdem Top-Tier-Modern-Decks für denselben Preis wie ein Standard-Deck haben. Und das sollte never ever passieren.
Genau, und das ist halt das andere Problem, was noch eben dazu ist, dass je länger man das Ding nicht adressiert, desto mehr Leute schadest du mit einem Bann. Und deswegen bin ich bei Bannings immer sehr dankbar, also natürlich, wenn sie gar nicht vorkommen würden, aber wenn es so sicher ist, dass eine Karte gebannt werden muss, dann ASAP. Kauf. Am besten noch nach dem Turnier einfach kurz einen Tweet raushauen. Ja, ist gebannt.
Es gab es guckt man am Montag an. Das ist ja das Traurige. Früher war das ja tatsächlich so. Es gibt immer noch einen wunderbaren Post von, also nicht nur einen Post, sondern auch tatsächlich, glaube ich, gab es sogar ein Video, meine ich sogar von, aber es gab einen Artikel dazu, von dem Gewinner, der mit Channel Fireball ein Turnier gewonnen hat. Also Channel, zwei grüne Mana, du kannst beliebig viele Leben bezahlen, um beliebig viele farblose Mana zu bekommen. Und Fireball für ein rotes und X fügst du so viel Schaden zu, wie du Mana bezahlt hast. Mhm. Und der war so, herzlichen Glückwunsch, sie haben dieses Tournament gewonnen und die Karte gebannt.
Ja.
Also sie haben noch auf dem Tournament entschieden, dass die Karte gebannt gehört. Und das vermisse ich. Ich vermisse Wizard of the Coast, dass die schneller interagieren, nicht drauf schauen, so, oh mein Gott, kann ich da meinen Booster noch verkaufen? Ist doch scheißegal. Es ist Final Fantasy, es verkauft sich auch, wenn da eine gebannte Karte drin ist. Sind wir ehrlich.
Naja, und das ist halt, da müsste man vielleicht ein bisschen genauer auch mal reinschauen, warum werden gerade so viele Karten gebannt? Könnte es sein, dass halt, wenn Leute mehr halt auf sowas wie gut ist das im Commander achten, dass man dann vielleicht nicht so die Zeit hat, das für competitive auszudangieren, so, da gibt's halt ganz Argumente, komische, die man machen kann. Also nicht, dass man Commander die Schuld geben würde, ich glaube, es ist halt nur dieser Scheduling-Geschichte, wo man einfach sagt, okay, es ist einfach zu viel, was rauskommt, da geht einfach Playtime runter. Und ich meine, Nadu ist das beste Beispiel. Sie haben quasi gesagt so, ups, ja, das war nicht die finale Version, die in den Print gehen sollte. Haben wir nicht getestet. Upsi. Und halt bei Vivi will ich jetzt unbedingt nicht sagen, weil Vivi wirkt wie eine gut designte Karte, aber im Kontext, dass sie halt in Zusammenhang mit eben Agatha's Soul Cauldron so viel Value hat. Und selbst alleine müsste man sagen, okay, das wäre eigentlich eine Karte, die auf dem Bonus-Sheet gehört oder so. Oder in so eine Final Fantasy Commander Deck Special-Geschichte irgendwie reinkommt. Das hat den Standard nichts zu suchen. Also es ist leider eine zu starke Karte, als dass man sie behalten könnte. Aber genug von unseren immer Wiederholungen, dass Vivi gebannt werden muss. Glaubt ihr auch, dass Vivi gebannt werden muss? Was würdet ihr zu Vivi zu dem noch bannen? Ist es Agatha's Soul Cauldron? Ist es vielleicht noch ein paar Support Pieces? Sind es vielleicht generell Islands und Mountains? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und ich würde sagen, lass uns noch ein, zwei Fragen Ask Us Anything machen.
Yes.
Okay, dann Ask Us Anything. Eure Fragen beantwortet im Podcast. Marc, wie kommen die Leute denn mit ihren Fragen zu uns in den Podcast?
Also, ihr geht unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes auf den Link zu unserem wunderbaren Discord. Danke an dieser Stelle nochmal an alle unsere Mods und an die ganze Community, die da ist. Es ist wirklich großartig, macht super viel Spaß da. Und dort werdet ihr durch unsere Bots durchgeleitet, durch die einzelnen Bereiche. Dort findet ihr auch den Ask Us Anything Bereich. Dort könnt ihr einfach eine Frage droppen. Und die lesen wir dann früher oder später vor.
Okay. Genau, dann starten wir doch mal mit der Frage, was ist euer Lieblings-Keyword auf den Karten und warum? Also eine Keyword-Ability, die wir am besten finden. Hast du da irgendwas, wo du sagst, hey, das ist mein Lieblings-Keyword of all time oder deine besten Keywords, die Karten haben?
Tatsächlich habe ich ein Keyword, das ich sehr viel mehr value wie alle anderen Keywords. Mhm. First Strike.
First Strike, ja.
First Strike, beziehungsweise halt theoretisch auch Double Strike damit einhergehend, aber Double Strike sind die Karten meistens zu teuer, deshalb zähle ich das mal nicht. First Strike ist, glaube ich, so für mich, wenn ich das auf einer Karte sehe, hat die instant wesentlich mehr Potenzial für mich als Spieler, dass ich sie spiele.
Ja. First Strike auf jeden Fall. Ich glaube, die absolut beste Mechanik in Magic allgemein und damit auch das beste Keyword ist immer noch Flying.
Horsemanship.
Quasi besseres Flying. Aber wenn man den Erzählungen glauben kann, war von Richard Garfield Flying die erste Mechanik, die jemals im Raum stand für Magic, wo es halt top-down-mäßig einfach super sinnvoll war, das irgendwie mit reinzubringen. Das ist natürlich auch ein bisschen eine einfache Antwort. Ich glaube, ein Keyword, was ich mehr und mehr zu schätzen weiß, ist tatsächlich Surveil. Jetzt auch gerade, wo es wo es keine Mechanik ist, die an ein Set geknüpft ist, sondern die Evergreen immer wieder auftauchen kann und gerade auf den Surveil Lands, ist es halt super krass, dass du halt diese Card Advantage in den Friedhof hinein wie viel das dann doch noch irgendwie ausmacht. Du kannst halt Sachen triggern, die davon ausgehen, wenn du es in den Friedhof legst, dann passiert das. Du kannst halt eben über Scry hinaus halt eben noch sowas wie Delve, auch eine sehr schöne Keyword-Mechanik, auch sehr, sehr broken eben befüllen. Reanimation-Sachen natürlich kommen da eben auch noch mit dazu. Ich hatte auch letztens das da hatten wir beide, waren wir in einer Aufzeichnung zu den Final Fantasy Commander Decks und da war es ja, ja auch, wo zum Beispiel Mill auf meinem Commander, ich habe das Mardu-Deck gespielt und sie sagt, zu Beginning of your Combat, Mill two cards. Und allein wenn das Surveil wäre, wäre mir ein blöder Fehler in dem Gameplay, was ich jetzt noch nicht vorwegnehmen würde, passiert. Und deswegen, ich glaube manchmal, gerade in dem Auffallen von was dann doch irgendwie fehlt, dann kommt es irgendwie schon so ein bisschen, okay, was hätte der Mehrwert, wenn das jetzt Surveil gewesen wäre? Genau, ansonsten sowas wie Freerunning bin ich ein sehr großer Fan von. Einfach nur, klar, es ist ein bisschen lame, dass halt die zu Assassins auch noch Commander mit reingenommen haben, aber die Sachen, die du da halt eben sparst an Mana, die ist schon sehr, sehr gut. Und ja, manche Sachen, wie zum Beispiel
Ninjutsu,
ebenso Webslinging.
Webslinging.
Wahrscheinlich auch noch ziemlich coole Sachen. Also ja, gibt sehr, sehr viele schöne Keyword-Abilities und ja. Sind halt, ich mag vor allen Dingen Keywords, wenn sie was Einfaches machen. Sowas auch wie Flurry. Könnte ich mir auch als Evergreen sehr gut vorstellen für einfach Second Spell oder sowas.
Ja.
Genau, dann haben wir noch eine Frage von Jan Tenner. Wie lange benötigt ihr, um eine Folge aufzunehmen? Was eine sehr spannende Frage ist, weil es gibt mehrere Ebenen quasi dazu. Es geht jetzt explizit um die Aufnahme, deswegen lasse ich die Nachbereitung mal so ein bisschen aus. Aber es gibt ja quasi die Vorbereitungszeit und eine Folge Radio Ravnica. Die fügt sich meistens schon relativ schnell zusammen. Mhm. Also wenn ich mal länger brauche oder wenn wir mal irgendwie länger was recherchieren, wenn es mehr so Metathemen gibt, wie zum Beispiel auch das hat Standard ein Vivi-Problem, da habe ich ein bisschen was mehr aufgeschrieben, dann kann es schon mal irgendwie eine Stunde oder zwei Vorbereitung dauern. In der Regel habe ich es aber in 30 Minuten, 45 Minuten haben wir irgendwie die Themen zusammen und wir beide sind sowieso immer so informiert über was in Magic abgeht, dass wir auch komplett unvorbereitet in eine Folge reinkommen gehen könnten.
Wobei wir uns ja theoretisch dann einfach die ganze Zeit vorbereiten
eben.
Und dann einfach nur die Themen einfach nur aufdröseln. Deswegen kann man das halt so schwierig sagen, was die Vorbereitungszeit wirklich dann am Ende des Tages ist oder was sie kostet. Aufnehmen selber Stunde. Nachbereitung länger.
Wobei ich selbst bei der Aufnahme, ich glaube, meine Frau hat mir da eine relativ realistische Prognose mal gegeben, weil es ging um eine Aufnahme oder was ich machen wollte nach einer Aufnahme und meinte so, ach, komm doch ungefähr dann und dann vorbei und dann meinte meine Frau so, nee, das passt nicht, du brauchst meistens schon so anderthalb bis zwei Stunden mit
halt eben Nachbereitung. Wir reden ja vorher schon so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, weil wir sehen uns ja auch nicht so oft. Also wir sehen uns meistens einmal die Woche, quatschen dann so, was man das halt macht. Ich meine, wenn ihr irgendeinen Kumpel, irgendeinen Freund nur einmal die Woche seht, würdet ihr auch länger als eine halbe Stunde kurz quatschen.
Eben.
Das ist bei uns halt dann genauso. Und danach manchmal, wir versuchen es danach meistens kurz zu halten. So, ja, okay, und tschüss.
Ja.
Weil wir ansonsten uns einfach festquatschen, ja.
Eben, und deswegen, man muss halt so eine Mischung finden aus. Man will sich natürlich auch persönlich ein bisschen abchecken. Man muss auch gucken, ne, was macht man mit Radio Ravnica längerfristig oder so, wenn es mal irgendwas gibt, wo wir sagen, hey, keine Ahnung, Urlaub steht an, wie wollen wir das machen oder so. Und deswegen, da ich würde so sagen, zwei Stunden, um los anzugehen. Und dann halt eben Nachbereitung. Man sagt ja immer, das Dreifache von der Aufnahmedauer.
Vierfache.
Ganz so lange würde ich es, glaube ich, nicht machen, aber mit Thumbnails und Titel und Hochladen und alles. Kommt, geht da schon ein bisschen Zeit mit rein.
Ja.
Die nächste Frage von eingestuhlt 089. Toller Name, den unsere Community so haben. Die Frage, wie geht man im Spiel mit Infinite Combos um, beispielsweise Krenko, Thornbite Staff und Skirk Prospector? Man wird ja nicht wirklich unendlich viele Goblins spawnen. Wie geht man mit sowas in CDH als Judge um? Also quasi, wie, wenn man sagt, das könnte ich jetzt Infinite häufig wiederholen, wie würde man das tatsächlich realistisch in einem Tournament-Setting umsetzen?
Es gibt zwei verschiedene Arten von Infinity-Kombos. Es gibt die unterbrechbaren, die selbst ausgelösten, und es gibt die, die halt nicht unterbrechbar sind.
Mhm.
Und bei den nicht unterbrechbaren ist es ein bisschen schwieriger. Da gibt es so ein wunderschönes Beispiel mit einer Verzauberung, die sagt, jeder Token ist gleichzeitig auch ein Wald, und eine zweite, die sagt, bei Landfall kriegt man einen Eichhörnchen-Token oder einen Saproling-Token, ich weiß es nicht mehr. Dann kommt der Saproling, ist ein Wald, dann kommt der Saproling, ist ein Wald, dann kommt der Saproling, ist ein Wald. Den kann man theoretisch, hat man dann einen Draw, weil man dann halt unendlich lange das Ding laufen lässt. Man kann es aber auch tatsächlich, also je nach Entscheidung halt anders machen. Auf dem Küchentisch wäre es zum Beispiel so, dass ich sagen würde, hey, ich mache das 18 Millionen Mal, dann vergesse ich den Trigger, ist das okay? Mhm. Und bei Infinity-Kombos, wie zum Beispiel Krenko, Steph und Skirt Prospector, also eine Karte, die man halt dann immer und immer und immer und immer wieder benutzt, da kann man schon eine sehr, sehr infinite Zahl sagen. Also man sagt dann, ich mache das unendlich mal, aber unendlich kann halt auch, keine Ahnung, 780 Milliarden, 256 Millionen, 526.000, eins mal sein oder so. Dass man halt wirklich so eine riesige Zahl einfach nimmt. Wir hatten das jetzt neulich, wir haben Vintage gecubed. Macht, by the way, nice. Mega Spaß, wenn du mit zwei der P9 in einem Deck spielst. Macht mega Spaß. und da war es auch so, dass wir eine Infinity-Combo haben, die Infinite Life gegained hat und Infinite Creatures gemacht hat.
Ja.
Dann war halt gesagt, ja, okay, das sind halt jetzt 68 Milliarden. Mhm. Es kann dazu führen, dass 68 Milliarden nicht genug ist und man trotzdem dann verliert, weil der Gegner vielleicht einfach dann sagt, ey, ich habe eine Infinite Damage Combo und die mache ich jetzt 9 Milliarden mal und 8 Milliarden reicht nicht. Mhm. Und das kann passieren, aber man geht tatsächlich genauso damit um. Man sagt dann halt einfach eine Zahl und darauf wird es dann festgesetzt. Und diese Zahl muss halt utopisch hoch sein.
Genau. Ich glaube, ich würde es auch ein bisschen davon abhängig machen, wie, ist das, sag ich mal, eine Combo, die, sobald das quasi los ist, hast du automatisch gewonnen, weil du irgendwie eine Walking Ballista machen kannst und dann kannst du so viel Mana einfach reinmachen, mach ich 500 Millionen da drauf und mach dir so viel, so viel.
Ja, ja.
Oder wenn es tatsächlich sowas ist wie Life Gain, was ja nicht in einem Game Ending Situation kommt, weil dann ist es ja sowas, gerade in Commander hast du ja dann immer noch Commander Damage, du kannst theoretisch auch Infinite Damage dagegen halten so und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, obwohl es unrealistisch ist, trotzdem da eine Zahl irgendwie dran zu hängen und zu sagen, okay, ich sage jetzt einfach mal 50.000, 500.000 oder so, einfach nur damit man einen Wert hat, worum es geht. Weil es gibt ja auch Karten wie den Jumbo Kaktua oder sowas, der ja auch mit lächerlich hohen Zahlen arbeitet.
Ja, das ist mittlerweile echt, also wie gesagt, deswegen, früher waren es immer, 5 Millionen, mittlerweile sind wir bei Billiarden tatsächlich, die ich so
einfach
angebe.
Nur um sicher zu gehen.
Genau.
eine letzte Frage noch von TopCag1C. Wieso habt ihr mit YouTube angefangen? Wieso hast du mit YouTube angefangen?
Ein Kumpel von mir hat mir damals einen coolen Dude gezeigt namens Funk Royal und er hat Let's Plays gemacht. Und so bin ich in die Let's-Play-Szene abgerutscht und dann hing ich da und dachte, oh, das kannst du auch. Das kannst du auch. Und warum nicht? Und naja, damals waren halt, wenn Leute 100 Abonnenten hatten, war das viel, als ich angefangen habe. Ich habe ja 2008, 2009 habe ich die ersten Videos dann veröffentlicht. Mhm. Wo ich halt sagen muss, da war halt, YouTube war halt noch, war das überhaupt schon YouTube? War das damals nicht?
Nee, war also YouTube war schon immer der Name.
Ja, aber das war noch dieses alte Ding da.
Dieses Broadcast Yourself.
Genau, weil YouTube selber ist ja, glaube ich, erst 2010, 2011 so richtig ans Laufen gekommen, sag ich mal.
Ja, so als es dann halt von Google gekauft worden ist. So.
Genau. Weil ich glaube, Gründung war irgendwie 2005 oder so. Aber als es dann so von Google gekauft wurde, ging es so richtig los.
Ja.
Und da, so um den Dreh rum, habe ich halt, da waren halt nicht viele Leute. Und da habe ich angefangen mit Let's Plays und das waren meine ersten Videos sozusagen tatsächlich.
Ja, bei mir war es, glaube ich, auch was, das war so eine Mischung wie, also ich habe schon immer YouTube sehr, sehr gefeiert, also gerade am Anfang Angry Video Game Nerd geschaut, geht nicht mehr, ganz viele so, auch die amerikanischen Sachen mit Normal Boots, wen gibt's da noch so, Pro Jared, Did You Know Gaming, Ego Raptor, dann natürlich Game Grumps irgendwann so und es war schon immer so eine Faszination da mit User-Generated Content und wenn ich genau überlege, ist die Faszination noch sogar älter, weil davor mich sowas wie Giga noch beeinflusst hat. Also einfach so diese Special Interest Shows, die es dann nur auf super nischigen Sendern gab, weil das war nicht das, was man typischerweise im Fernsehen gesehen hat. Und gerade
anders aufgebaut.
Genau, und halt gerade mit Gaming-Content, das so als Unterhaltung zu gucken, wie ich jetzt Pro7 oder Sat1 gucken würde, das fand ich halt einfach super, super spannend. Und dann spätestens, als ich dann die Creator gefunden habe und ich dann auch gemerkt habe, so, das ist zum einen arschlustig, zum anderen halt auch, kannst du super, super tief in eine Thematik reingehen, wo keine Produktionsfirma würde sagen, dafür geben wir Geld aus, aber dadurch, dass das irgendein Typ mit dem Camcorder gefilmt hat, kann man es halt einfach machen. Und seitdem ist bei mir so ein bisschen der Wunsch immer da, eben mit diesem Special Interest Content irgendwie Geld zu verdienen oder halt auch dann selbst aktiv zu werden. Und hab auch wie du mehrere, also der Kanal jetzt Gamery oder Radio Ravnica als Podcast ist nicht mein erstes Projekt dieser Sichtweise. Ich habe auch mit Freunden aus dem Abi Let's Plays gemacht. Let's Plays, das Beste. Hat jeder gemacht, weil er denkt so, ja, klar, mit Videospielen Geld verdienen, das muss ja easy sein.
Ja, ja.
Stellt sich raus, es kommt eine echt Menge große Improvisationstalent dazu bei den meisten Erfolgreichen. Ja. Und genau, und dann hat man sich so ein bisschen ausprobiert, eben auch gerade mit dem Podcast-Thema, was bei mir da noch als Interesse mit dazu kam. Und dann halt Special Interest. Also je nischiger und je mehr man sich auf ein Thema spezialisieren kann, desto besser. Und dann konnten wir halt eben mit Radio Ravnica eine ganz gute Nische ausfüllen, eben News zu berichten, regelmäßig über Magic the Gathering. Magic the Gathering ist in der Zeit, wo wir angefangen haben, auch einfach überproportional groß gegangen.
Gewachsen, ja.
Als wir angefangen haben, gab es halt noch nicht diesen Fokus auf Commander. Wir haben noch über das Year of Commander im Podcast berichtet. Also das ist halt eben was, was halt, ja, so hat sich's verändert und so groß wurde es dann halt auch. Und so sind wir quasi mit Magic und mit den Nischen irgendwie mitgewachsen. Und je älter ich wurde, desto mehr kommt halt auch diese Faszination mit rein zu, wie funktioniert es unter der Haube, wie funktionieren Content. Algorithmen.
Ja.
Und deswegen mache ich es jetzt auch beruflich. Ja. Deswegen ist es halt eine ziemlich coole Geschichte.
Wir sind beide praktisch von Let's Plays in den Beruf gekommen.
Quasi, ja. Also von sehr unerfolgreichen Let's Plays auf jeden Fall in
Let's Plays zu denen,
ja, in seriösen Feldern, wenn man dann merkt, okay, ich muss mir was anderes überlegen. Let's Plays funktionieren nicht. Genau, aber das war erstmal soweit zu Ask Us Anything. Wenn ihr Fragen habt, gerne in den Discord vorbeikommen, gerne eure Fragen stellen, auch gerne euch in die Community beteiligen, da ein bisschen chatten mit den Leuten, an Turnieren teilnehmen und so weiter und so fort. Wenn ihr uns supporten möchtet, ihr könnt uns natürlich gerne erstmal auf Social Media folgen, auch natürlich auf YouTube folgen, MTG Blacksit ist Marks Kanal, Gamery ist mein Kanal und ebenso auch eben bei Instagram und den anderen Social-Media-Plattformen. Links dazu in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, habt ihr die Möglichkeit, bei Holy einzukaufen. Wie zum Beispiel den fabelhaften neuen Geschmacksrichtungen aus der Welt von SpongeBob oder eben von Hitchis, wie du es gerade eben hattest. Oder andere Sachen. Und eben mit dem Code Ravnica10 10% sparen auf euren Einkauf und ihr unterstützt uns aber eben indirekt. Wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, gerne eben bei patreon.com/gamery vorbeischauen. Dort kriegt ihr die Folgen, sobald ich sie fertig habe, eben in voller Länge als Video zugespielt und werdet auch ab dem höchsten Rang auch geschautoutet im Podcast. Und so waren es zum Beispiel die folgenden Leute: Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L, Jan W, King Bombarda, Lulz, Nico Carp, Siren, Sascha H, Synonym, Storm and Wolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren ordentlichen Support. Und vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.